Jesus Christus, wir grüßen dich, den gegenwärtigen Herrn. Du bist in unserer Mitte. Segnend gehst du durch unsere Reihen, kennst jeden Einzelnen von uns. Und wir danken dir für heilige Gegenwart jetzt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, wieder bei Ihnen sein zu dürfen. Über alle Grenzen hinweg. Ich freue mich, dass Frau Geier, Monika Geier, meine ehemalige Konfirmandin, mir so einen netten Brief geschrieben hat im Hinblick auf den heutigen Sonntag. Ich freue mich, dass ich Sie wiedersehe. Sie alle. Bruder Jung, er hat bei meinem Ordinationsjubiläum mitgewirkt. Das war schon etwas Besonderes. Christen, ob katholisch, evangelisch-landeskirchlich oder neuapostolisch oder evangelisch-freikirchlich, gehören doch zusammen. Ich möchte mit Ihnen gerne heute am Beginn des Reformationsjubiläums 500 Jahre auch über Martin Luther sprechen. Unter dem Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Verse 7 bis 8. Gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und ihrem Glauben folget nach. Jesus Christus gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Liebe heilige Gemeinde Jesu Christi, Heilige, das sind wir. Heilige im nicht dem Sinne, dass wir besonders große Werke und Taten vorzuweisen hätten, sondern heilig im Sinne von Gott eigen. Wenn ich Jesus gehöre, dann bin ich geheiligt und gehöre zu der Gemeinschaft der Heiligen, wie wir es auch beten im Credo, im Glaubensbekenntnis. Gemeinschaft der Heiligen, das sind wir jetzt alle. Und in diesem Sinne möchte ich den Begriff verstehen. Luther war auch ein Heiliger, in dem Sinne, wie ich es gerade versucht habe anzudeuten. Aber nicht mehr. Er war kein großer, toller Mann, war kein Genie. Es gibt keine Genies auf dieser Erde. Der Apostel, der uns unbekannte apostolische Vater sagt, gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Dazu gehört er, Pastor Martin Luther. Ich weiß schon, dass er manches gesagt hat, was nicht so ganz gut war. Im Hinblick auf behinderte Menschen, das war nicht gut. Im Hinblick auf Juden, das war nicht gut. Im Hinblick auf den Islam, das war nicht gut. Und es gibt einen Streit darüber, einen theologischen Streit. Sie kennen ja das Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Ob das eine Kampfansage war gegen die katholische Kirche damals oder den Islam. Es ist umstritten. Wenn ich jetzt etwas sage zu seinem Leben, dann sollen Sie wissen, ich weiß schon um kritische Dinge. Aber Luther war auch ein Mensch seiner Zeit, wie andere, wie wir ja auch Menschen unserer Zeit sind. Und wir wissen auch, dass wir gegen den Strom schwimmen sollen, eigentlich. Gedenket eurer Lehre, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und ihren Glauben folget nach, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Am 10. November 1483 wurde er in Eisleben geboren. Er hat die Schulen besucht in Mansfeld und in Magdeburg und später die Lateinschule in Eisenach. Die meisten von Ihnen können Englisch sprechen. Aber denken Sie da mal ran, im Unterricht dürfen Sie nur Englisch sprechen. Nicht nur im Fach Englisch, das ist ja kein Problem. Aber Mathematik auch. Physik, Chemie, Biologie, Geografie, alles nur in Englisch. Schwer genug. Wer schafft's von uns? Und bei Luther, er besuchte die Lateinschule in Eisenach, wurde nur Lateinisch gesprochen. Lateinisch gerechnet. Alle Fächer nur in lateinischer Sprache. Da gehört schon was dazu. Das zu können. Irgendwie war er auch ein Sprachgenie. Er hat dann später die Universität in Erfurt besucht, hat das Grundstudium abgeschlossen mit einem Master, Magister Artium, dem Magister Lehrer der Künste. Und anschließend hat er Rechtswissenschaft studiert. Er wollte ja Jurist werden. Das war sein Fachstudium. Doch ganz unversehens wird seine Lebensplanung erschüttert. Kurz hintereinander erlebt er drei Schicksalsschläge. Einmal hat er einen Unfall und wird verblutet bald daran. In letzter Minute wird er gerettet. Dann erlebt er, dass über Nacht ein Freund, mit dem er am Abend vorher noch gesprochen hat, plötzlich stirbt. Und der dritte Schicksalsschlag ist der Weg von Mansfeld nach Erfurt. Es kommt ein Gewitter und schlägt direkt neben ihm ein. Er war dem Tode näher als dem Leben. Das bringt ihn zum Nachdenken. Was ist das Leben eigentlich? Ein Gnadengeschenk Gottes. Und diesem Gott möchte ich eine dienen. Nicht unbedingt als Weltpriester, sondern als Ordenspriester. Er tritt dann ein in das Augustinerkloster in Erfurt und studiert Theologie, wird 1507 zum Priester geweiht, wird bald Professor und Unterprior und stellvertretender Leiter seines Klosters, schließlich sogar Distriktsvikar über 11 Klöster. Eine ganz unwahrscheinliche Karriere macht er, dieser Martin Luther. Aber dann gibt es eine Frage, die ihm nahe geht und unter der er nahezu zusammenbricht. Wie bekomme ich eigentlich einen gnädigen Gott? Oder wie werde ich einmal selig? Denn die Kardinalfragen des Lebens müssen ja geklärt sein. Woher komme ich eigentlich? Wozu bin ich hier auf dieser Erde? Und wohin gehe ich, wenn die letzte Stunde kommt, die wir eben gesungen haben? Gute Werke gehören eigentlich selbstverständlich zum Christenstand. Aber sie reichen nicht aus, sie machen mich nicht selig. Ständiges Gebet macht mich nicht selig, bringt mich näher zu Jesus, wunderbar. Aber ich schaffe es nicht, selig zu werden, aus eigener Kraft. Wallfahrten, Selbstkasteiungen, sie reichen nicht aus. Luther ringt um Klarheit. Und die Antwort findet er in der griechischen Bibel, das Neue Testament. Im Brief an seine Gemeinde in Rom schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 9, Vers 28, wir sind überzeugt, dass der Mensch gerecht gesprochen wird durch den Glauben ohne Werke des Gesetzes. Dieser Gedanke bringt ihm den Durchbruch. Luther erlebt eine große innere Befreiung. In gewaltigen Vorlesungen über die Psalmen, den Römerbrief, den Galaterbrief sowie den Hebräerbrief entfaltet er die Theologie der Erneuerung, die Theologie der Reformation. Er hat ja gemerkt, seine katholische Kirche ist so total säkularisiert. Sie hat den Anspruch, Kirche Jesu Christi zu sein. Aber in der damaligen Zeit war es sehr, sehr schwierig, das zu erkennen. Säkularisiert, verweltlicht. Und die Frage war nicht geklärt, ob ich sein auf ewig bin, ob ich wirklich auch zu Jesus gehöre. Und in dieser Zeit floriert der Ablasshandel. Durch Geldzahlung können Menschen sich freikaufen von den zeitlichen Strafen des Fegefeuers, die sie aufgrund ihres täglichen Schuldigwerdens immer wieder verbüßen müssen. Und ein Ablassbrief ist so etwas wie ein Scheck, der im Notfall einmal im Leben oder in der Todesstunde eingelöst werden kann. Aber bei seinem Erwerb ist Reue nicht die Voraussetzung. Wenn das Geld im Kasten klingt, so, Sie kennen das, die Seele aus dem Fegefeuer springt. So hörte es man damals aus der Umgebung von Tetzel. Johann Tetzel, Ablassprediger. Und der Ablasshandel ist ein besonders schlimmer Fall. Der Regent von Mainz, Albrecht von Mainz, ein kunstsinniger, aber vielleicht völlig weltlich gesonnener Mensch, erkauft sich beim Papst, der ihn wohl gar nicht kennt, die Würde eines Erzbischofs. Das Geld dafür, rund eine halbe Million Euro, haben die Fugger, die Banker, ihm vorgeschossen. Was die Deutsche Bank? Bank die Fugger? In der Schule sagte mir hier ein Kollege, ein Lehrerkollege, wer ist eigentlich Schuldiger? Einer, der eine Bank überfällt oder einer, der eine Bank? Tja. Die Hälfte des Erlöses soll dann dem Neubau des Petersdomes in Rom zugutekommen. Die andere Hälfte soll der Erzbischof zur Abzahlung seiner Schulden an die Banker, an die Fugger, verwenden. Als Pfarrer, der den Gläubigen die Beichte abnimmt, bekommt Luther diese Auswirkungen nun zu spüren. Und er vermisst in der Seelsorge die echte Reue. Ohne Reue keine Vergebung. Wir feiern nachher das Abendmahl miteinander. Wenn wir wirklich nicht bereuen und wissen und bekennen, dass wir doch Versager sind, schuldig werden, Tag für Tag, dann können wir keine Vergebung bekommen. Und das war das Problem bei Luther damals. Denn die Leute brauchten ja keine Vergebung, die hatten ja, und keine Reue, die hatten ja das Geld. Und gaben dazu das Geld aus. Der Ordenspriester Dr. Martin Luther ist schockiert. Das ist nicht mehr seine Theologie. Eine Kirche, die diese Art der Theologie praktiziert, ist nicht mehr Kirche Jesu Christi. Und er wird nicht ernst genommen. Am 31. Oktober 1517 bricht eine akademische Diskussion los. Seine 95 Thesen schlägt er an die Schlosskirche in Wittenberg. Übrigens, neuere Forschungen, historische Forschungen haben festgestellt, es ist doch so gewesen. Das ist nicht ein Mythos, nicht nur eine Legendenerzählung, sondern er hat tatsächlich diese Glaubenssätze, die zu einer akademischen Auseinandersetzung führten, dort angenagelt. Diese Thesen schlagen ein. Landesweit werden sie diskutiert, nicht nur in den Universitäten, in der Theologie, sondern auch in den Regierungen, der Fürstentümer. Die einen sind dankbar für diese wunderbaren 95 Thesen, andere verfluchen sie. 2 Jahre später, 1519, kommt es in Leipzig dann zu einem bedeutenden Streitgespräch zwischen Pastor Martin Luther und dem Ingolstädter Professor Johann Eck. Und dieser provoziert Luther und drängt ihn zu entscheidenden Aussagen, in denen Luther erstens die Heilsnotwendigkeit des päpstlichen Amtes leugnet, zweitens die Unfehlbarkeit der Konzilien, der Synoden in Frage stellt, drittens die Hinrichtung des Vorreformators Professor Johann Hus verurteilt. Folge, er wird als Ketzer verurteilt, aber er publiziert seine theologischen Schriften. Deutschland soll erwachen, jetzt erst recht. Sie kennen vielleicht die Titel der theologischen Streitschriften an den christlichen Adel deutscher Nation, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche und von der Freiheit eines Christenmenschen. Und merken, es hat nicht nur mit Theologie etwas zu tun, sondern auch mit Politik. Daraufhin, nachdem diese Schriften veröffentlicht sind, bezeichnet der Papst ihn als Antichristen. Und unterdessen beginnt Dr. Eck die Bannandrungsbulle gegen Luther in Deutschland zu veröffentlichen, unter der Überschrift eines Psalmes, Psalm 80, Vers 16. Erhebe Herr dich, ein Wildschwein will deinen Weinberg verwüsten. Und als der päpstliche Gesandte dann Luthers Bücher verbrennt, antwortet Luther mit der Verbrennung der päpstlichen Bannandrohungsbulle, der Androhung des Kirchenausschlusses. In Gegenwart der Professoren und Studenten Wittenbergs und der Prominenz damals. Die Folge ist, dass Rom eine Bannbulle gegen Luther ausstellt. Er wird offiziell als Ketzer betrachtet und damit ausgeschlossen aus der Kirche. Sein Kurfürst Friedrich der Weise schlägt sich auf seine Seite. Sie sehen wieder die Politik, die hier hineinspielt. Behalten Sie mal im Kopf, 90% fußt die Reformation nicht aus einer theologischen Auseinandersetzung, sondern auf einer politischen. Das ist oftmals verdeckt dargestellt worden, verzerrt dargestellt worden. Die Politik hat eine ganz wesentliche Rolle, einen Anteil an der Reformation. Am 17. April 1521 steht er zum ersten Mal vor Kaiser und Reich. Und Fragen werden ihm gestellt, ob er der Verfasser dieser theologischen Kampfschriften, die ich eben genannt habe, ist und ob er sie zurücknehme. Er begründet mit der Heiligen Schrift, das Wort eines Papstes ist für mich nicht wichtig, das Wort einer Synode, eines Konzils auch nicht. Es geht um das Wort der Heiligen Schrift. Und solange ich in der Heiligen Schrift nicht diesen Weg, den die offizielle Kirche geht, wiederfinde, werde ich nicht widerrufen. Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Amen. So, und jetzt kommen wieder Kollegen aus der Schule und haben gesagt, wenn Luther sagt, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, hier stehe ich, dann ist er doch irgendwie ein Starrkopf. Es müsste doch eigentlich heißen, ich kann auch anders, Gott helfe mir. Aber der Kollege meinte in der Schule, wir müssen doch dynamisch sein, beweglich sein. Und hat damit Luther ein bisschen verurteilen wollen. Naja. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Das Bekenntnis ist die Geburtsstunde einer neuen Welt. Das Mittelalter ist zu Ende. Hinter diesem Grundsatz kann die abendländische Christenheit nun nicht mehr zurück. Gleichwohl, einen Monat später, wird er vom Staat als vogelfrei erklärt. Das heißt, jeder kann ihm ans Leben gehen. Auf der Rückreise von Worms wird er plötzlich überfallen. Aber es ist ein Freundschaftsakt, ein politischer Freundschaftsakt des Kurfürsten. Er kommt auf die Wartburg, getarnt als Junker Jörg. Und dort übersetzt er mit seinem Freund, Pastor Melanchthon, einem Professor für Griechisch, das Neue Testament. Und später übersetzt er auch die hebräische Bibel, das Alte Testament, mit anderen Kollegen gemeinsam. Und in Wittenberg wird unterdessen die Reformation zur Revolution. Da kommen die sogenannten Zwickauer Propheten, die treten auf mit plötzlichen Offenbarungen, göttlichen Offenbarungen. Neben das Wort der Kirche, neben das Wort der Heiligen Schrift kommen persönliche Offenbarungen. Es kommt zum Bildersturm. Kirchen werden geschändet. Das Kreuz ist die Mitte. Die Krone soll hinweisen auf den auferstandenen Christus, denke ich mal. Der Tisch des Herrn, der Altar ist geschmückt. Stellen Sie mal vor, es käme jemand hinein und würde randalieren. Was würden Sie sagen? Die Menschen damals waren nicht unbedingt Alphabeten. Sie waren Analphabeten, konnten nicht lesen und nicht schreiben. Und deshalb brauchten sie auch Bilder. Und das alles wird jetzt kaputtgeschlagen, im Bildersturm. Kirchen werden geschändet. Luther greift ein und hält seine sogenannten Invokavik-Predigten gegen die fanatischen Bilderstürmer und er wirft ihnen Missbrauch der Reformation vor. Zudem geht er gegen die Schwärmer um Thomas Münzer vor, wenn sie fordern, alle anderen auszuradieren. Alle, die nicht zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Oberramstadt gehören, müssen ausradiert werden. Wer käme auf solch einen Gedanken? Und damit den Bau des Reiches Gottes erzwingen zu wollen. Der Reformator Martin Luther setzt sich von ihnen radikal ab. Und schließlich kommt es dann noch dazu, zu dem Aufruhr der Bauern 1525, gegen die Obrigkeit, die die Bauern ausbeutet. Es kommt zu furchtbaren Gräueltaten. Das allgemeine Chaos droht. Gewaltanwendung, Plünderung der Klöster, Schlösser werden abgebrannt. Raub und Totschlag ist an der Tagesordnung. Luther weist die Aufständischen zurück. Das ist keine Revolution, es ist eine Reformation, um die es uns geht. Keine Revolution. Führt eure Revolution nicht aus unter dem Deckmantel der Reformation. Er fordert dann die Obrigkeit zum Einschreiten auf und damit gehört er und gerät er in die Schusslinie der verschiedensten Parteien. 1529 kommt dann dazu, der Pastor Zwingli kommt aus Zürich, es kommt zu einer Disputation, Schweizerische Reformation und Deutsche Reformation, sie sind sich weitgehend einig, aber nicht bei der Frage des Abendmahls und dann gehen sie auseinander und Luther ruft dem Zwingli hinterher, ihr habt einen anderen Geist, mit euch haben wir nichts zu tun. Und parallel dazu kocht dann weiter die Auseinandersetzung mit der römischen Kirche, mit der römischen Kurie. Es ist die Zeit der gegnerischen Bündnisse zwischen Katholiken und Protestanten, bis der Kaiser 1530 dann den Augsburger Reichstag mit dem Wunsch einer gütlichen Beilegung einberuft. Pastor Melanchthon schreibt die Confessio Augustana, legt also die Thesen aus und weist nach, dass Luther durchaus auf dem Grunde der alten Kirche, der katholischen Kirche steht. Aber Dr. Eck und Dr. Faber von der Gegenseite wehren das ab und antworten mit einer Confutatio, einer Widerlegung der Thesen Melanchthons. Und daraufhin antwortet Melanchthon mit der Apologie der Verteidigung des Glaubens. Und die wird dann abgelehnt von Kaiser Karl dem V. Und dann bei dieser Sache, 1530, erheben sich die evangelischen Vertreter, die Fürsten, und verlassen diesen Tag, diesen Landestag. Protestanten. Seitdem gibt es dieses Wort Protestanten. Wir würden aber nicht so gerne sagen, lieber Bruder Jung, wir sind Protestanten, sondern wir sind evangelisch. Protestanten erinnert ein bisschen zu sehr an Protest. Immer kontra. Es sei denn, wir nehmen das Lateinische Protestari. Das ist anders. Aber ich denke, wir wollen evangelisch sein. Und katholisch sein. Katholisch in dem Sinne, Katholikos, allumfassende Gemeinde Jesu, über alle Grenzen hinweg, weltweit. Ja, dann kommt es schließlich zu vielen, vielen Machtkämpfen, wieder politischen Machtkämpfen, bis im Jahre 1555 der Augsburger Religionsfriede geschlossen wird. Wenn der Fürst evangelisch ist, sind alle miteinander, alle seine sogenannten Untertanen, da sein Volk evangelisch. Wenn er katholisch ist, sind sie alle mit katholisch. Aber keines gefragt worden, möchten sie auch evangelisch sein, obwohl ihr Fürst auch so evangelisch ist, möchten sie es? Oder wirklich ja oder nicht? Sie müssen. Das ist ein Auswand. Ist schon schwierig. Es ist noch gar nicht so lange her, ein kurzer Zeitraum, wo wir individuell selbst entscheiden konnten, wollen wir evangelisch sein oder katholisch, orthodox, baptistisch, methodistisch. Eine große Errungenschaft heute. Gedenket eurer Lehre, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und ihrem Glauben folget nach. Ein letzter ganz persönlicher Blick auf den großen Lehrer des Glaubens, Pastor Martin Luther. 1525 heiratet er ja die Nonne Katharina von Bora, die ist die erste evangelische Pfarrfrau. Sie arbeitet mit ihm gemeinsam in der Gemeinde, in der Theologie und auch als Ehepartnerin. Aber da ist schon wieder was kritisch. Luther hat immer mal wieder gesprochen von seinem Herrn Käthe. Also wir wissen, wer die Hosen anhatte. Keine Gleichberechtigung. Naja, aber es gehört doch dazu. Von seinen 6 Kindern überleben den Vater Martin Luther nur 4. Haben Sie gelesen in Idea vielleicht in der letzten Woche von einer Pastorin, die 15. Generation nach Luther, sie gehört in die Linie seiner jüngsten Tochter, Pastorin Astrid Eichler, ehemalige Leiterin des Volksmissionarischen Amtes der Westfälischen Kirche. Tja, die Tochter Elisabeth lebt nur 1 Jahr. Magdalena, die der Vater besonders liebt, stirbt mit 12 Jahren am 20. September 1542. Furchtbar, wenn Kinder vor den Eltern heimgehen müssen. Es ist uns überliefert in den Tischreden, als sein Töchterchen schwer erkrankte, sprach er, lieb habe ich sie sehr, aber wenn es dein Wille ist, du lieber Gott, dass du sie wegnehmen willst, ich will sie gerne bei dir lassen und wissen, dass sie dann bei dir ist. Dann sagte er zu der daniederliegenden Tochter, Magdalenchen, mein Töchterchen, du bliebest gerne hier bei mir, bei deinem Vater, und du gehst auch gerne zu jenem Vater? Die Kranke antwortete zur, ja, herzliebster Vater, wie Gott will. Und dann hat er sie dem großen Vater übereignet. Und seine letzte Reise war die Reise nach Eisleben. Da waren die beiden Fürsten, die zwei Grafen von Mansfeld, zerstritten. Nach langwierigen Verhandlungen gelingt es ihm, den Streit zu beheben. Die letzte Tat seines Lebens, Frieden zu stiften. Und dann die letzte Predigt in der Kirche St. Andreas in Eisleben am 15. Februar 1546 endet mit den Worten, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind Bettler, das ist wahr. Zwei Tage später, am 16. Februar 1546 erkrankt er. Krankheitsanfälle werden heftiger. Brustbeklemmungen quälen ihn. Herzinfarkt. Morgens gegen 3 Uhr geht er in seiner Geburtsstadt Eisleben nach Hause. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werk verkündigen. Psalm 118, Vers 17, diesen Vers, den er auch an die Wand seiner Stube auf der Feste Coburg einmal schreibt. Sein letztes Wort. Gott nimmt ihn mitten aus der Arbeit weg im Alter von nur 63 Jahren. Und nachdem Luther seinen Leichnam von Eisleben über Halle nach Wittenberg gebracht ist, wird er in der Schlosskirche zu Wittenberg begraben. Johannes Bugenhagen, der Stadtpfarrer, hält die Trauerpredigt und Philipp Melanchthon spricht an Luthers Grab. Zitiere, wir sind nun ganz wie arme, verlassene Waisen, so einen trefflichen Mann zum Vater gehabt und dessen beraubt zu sein. Dieweil wir Gott gehorsam schuldig sind, wollen wir unseren lieben Vater Luther stets im Gedächtnis behalten und ihn nicht aus unseren Herzen reißen lassen. Wir wollen seinethalben Gott danken und uns mit ihm freuen der seligen ewigen Gemeinschaft, die er jetzt hat mit Gott und seinem Sohn, unserem Herrn und Heiland Jesus Christus und den seligen Vätern und Propheten und Aposteln, die er bei seinem Leben und Vertrauen allezeit begehrt und erwartet hat. Gedenket eurer Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und ihrem Glauben folget nach. Jesus Christus, gestern und derselbe, heute und in Ewigkeit. Der Friede Gottes, höher als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen.